Am 31. März bin ich zur Transplantation angemeldet worden und am darauffolgenden Tag bin ich dann operiert worden und habe ein neues Organ bekommen. 18 Stunden waren das im Endeffekt von der Transplantationsannahme auf die Liste setzen bei Eurotransplant bis zu dem Moment, wo ich auf dem OP-Tisch gelegen habe.
Auf Leben oder Tod. Die Konkurrenz der Transplanteure um Organe. Ein Feature von Martina Keller.
Ich habe es ziemlich zeitnah mitbekommen, dass da in einer Uniklinik in Göttingen wohl Unregelmäßigkeiten bei der Transplantationsvergabe ins Haus standen, dass da Vorwürfe im Raum lagen. An dem Tag, wo ich diesen Bericht gehört habe, da habe ich zu meiner Verlobten gesagt, ich schwör's dir, da ist mein Fall mit drunter. Weil selbst für mich war es so unvorstellbar, in so kurzer Zeit eine Leber zu bekommen. Und da habe ich im Bauch raus gesagt, pass mal auf, deswegen wird bestimmt hier die Staatsanwaltschaft oder Polizei erscheinen und sagen, ihr Fall wird da mitzuzählen.
Landgericht Göttingen, 19. August 2013. Die 6. große Strafkammer tagt in einem schmucklosen Flachbau, nahe dem Göttinger Bahnhof. Verhandelt wird gegen Dr. O.
Dr. O., der ehemalige Leiter der Transplantationschirurgie an der Universitätsklinik Göttingen, ist eine Schlüsselfigur im größten deutschen Transplantationsskandal. Das Verfahren gegen ihn könnte Maßstäbe setzen. Nicht nur in Göttingen, sondern an 4 weiteren Transplantationszentren sollen medizinische Daten systematisch manipuliert worden sein. Patienten dieser Kliniken erhielten so angeblich rascher ein Spenderorgan.
Und da kam ich natürlich richtig ins Grübeln und da habe ich dann auch erstmal so richtig verstanden, was da passiert ist. Und habe mich dann auch mit meiner Verlobten darüber unterhalten, wie sich die Menschen gefühlt haben mögen, wenn die gehört haben, da ist jemand mit meiner Vorgeschichte vorgezogen worden und der eigene Sohn oder Tochter oder Mann, Frau liegt da und wartet auf ein neues Organ.
Der Angeklagte Dr. O. erscheint in Begleitung von 3 Anwälten, einem Strafverteidiger, einem Spezialisten für Medizinrecht und einem für Medienrecht. Er ist Jahrgang 1967, in der 7-monatigen Untersuchungshaft sichtlich ergraut. Im Publikum sitzen Freunde und Verwandte. Er winkt ihnen zu und reckt den Daumen.
Ursprünglich hatten wir schon seit 1994 eine Abteilung für Transplantationschirurgie. Und 2008 wollte man das jetzt professionalisieren mit dem Ziel, dass wir mehr Transplantationen durchführen.
Sagt 2013 Professor Heinz Becker. Der emeritierte Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie in Göttingen ist inzwischen verstorben. Er war der Vorgesetzte des Angeklagten.
Dafür haben wir eine Position ausgeschrieben, eine Professur, die als leitender Oberarzt der chirurgischen Klinik bezeichnet wurde. Und daraufhin haben sich 3 beworben, von denen wir in einem Auswahlverfahren dann die Person O berufen haben.
Die Oberstaatsanwältin verließ die Anklage. Dr. O habe getötet, ohne Mörder zu sein. Versuchten Totschlag in 11 Fällen wirft sie ihm vor. Auf Veranlassung von Dr. O sollen manipulierte medizinische Daten an die Organverteilungszentrale Eurotransplant weitergegeben worden sein, damit die Patienten von Dr. O. schneller eine Leber erhielten. Dr. O. habe billigend in Kauf genommen, dass andere Patienten auf der Warteliste runterrutschten, keine Leber bekamen und verstarben. 5 alkoholkranke Patienten hätten gar kein Organ erhalten dürfen, da sie vor der Transplantation nicht die vorgeschriebene Zeit abstinent waren. Zudem müsse sich der Angeklagte wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit Todesfolge in 3 Fällen verantworten. Diesen Patienten habe er Lebern verpflanzt, obwohl die Transplantation medizinisch nicht begründet gewesen sei. Das Risiko des Eingriffs sei höher gewesen als der mögliche Nutzen. Dr. O. habe den Tod der Patienten verursacht.
Die Verhandlungen mit dem Neuberufenen waren ungewöhnlich, weil man einen besonderen Vertrag schließen wollte. Ein Vertrag, der sonst für Oberärzte völlig unüblich ist, dass man einen Teil des Gehaltes an die Anzahl der Transplantationen knüpft. Es ist ein Anreiz, möglicherweise viel zu transplantieren. Umso mehr Sie transplantieren, umso angesehener sind Sie. Umso größer ist der ökonomische Gewinn für das Klinikum.
Nach Verlesung der Anklage hat Dr. O's Strafverteidiger das Wort. Er attackiert die Staatsanwaltschaft. Sie sei mitverantwortlich dafür, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Transplantationsmedizin am Boden sei. Sie habe den Transplanteur als verantwortungslosen Halunken hingestellt. Niemand sei zu Schaden gekommen. Der Angeklagte weise alle Vorwürfe zurück. Alle 11 Patienten...
Gemeint sind die Fälle, in denen der Angeklagte die Manipulation medizinischer Daten veranlasst haben soll?
All diese Patienten würden noch leben. Hätte man sie nicht transplantiert, wären sie heute tot. Das System der Organverteilung sei problematisch. Es gebe strukturelle Fehlentwicklungen und Dr. O erhalte stellvertretend die Quittung. Dann äußert sich der Angeklagte selbst. Er habe das Transplantationszentrum Göttingen auf Vordermann gebracht. All seine Patienten hätten die Transplantation gebraucht. Tag und Nacht sei er für sie da gewesen. Wenn Personal knapp gewesen sei, habe er selbst die Patienten über den Flur geführt, um sie zu mobilisieren. Das sei seine Liebe zum Beruf, zum Leben gewesen. An dieser Stelle versagt dem Angeklagten die Stimme. Der Richter unterbricht die Verhandlung.
Ich hatte einen guten Eindruck von ihm.
Marietta P. war Patientin von Dr. O.
Ich meine, mir war schon klar, dass er so ja, sehr von sich überzeugt ist. Ne? Also das sieht man ihm auch an. Aber er wirkte auch sehr kompetent und sehr selbstsicher. Und das überträgt sich. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, ich bin in guten Händen.
Wer ist dieser Dr. O? Ein Lebensretter oder ein Straftäter? Ein Chirurg, der auf Teufel komm raus transplantierte? Der Patienten ohne Not einer hochriskanten Lebertransplantation unterzog? Oder war er Opfer eines mangelhaften Organverteilungssystems? Hat vielleicht Regeln gebrochen, aber nur zum Besten seiner Patienten? Fest steht, der Transplanteur ist in Göttingen nicht zum ersten Mal auffällig geworden. Bereits 2005 alarmierte ein Vorfall die Prüfungskommission bei der Bundesärztekammer.
Ich war damals relativ frisch in der Kommission und als wir von diesem Vorgang in Kenntnis gesetzt wurden, habe ich zunächst einmal es eigentlich nicht so richtig glauben können.
Professor Richard Fiebern ist der Leiter des Transplantationszentrums am Klinikum der Ruhr-Universität Bochum.
Das war für mich bis dato der größte vorstellbare Unfall, die größte vorstellbare Manipulation einer Richtlinie. Das habe ich mir nicht vorstellen können.
2005 war Dr. O. Oberarzt an der Universitätsklinik Regensburg. Gemeinsam mit seinem Vorgesetzten hatte er eine Kooperation mit einer Privatklinik im jordanischen Amman initiiert. Die deutschen Chirurgen transplantierten in Jordanien schwerkranken Patienten Leberteile von gesunden Spendern. In einem von 100 Fällen kann die Lebensspende missglücken, sagt die Statistik. Nach 6 erfolgreichen Transplantationen trat der gefürchtete Ernstfall ein. Am 29. März 2005 verpflanzten Dr. O und sein Vorgesetzter einer 43-jährigen Jordanierin in Amman das Lebersegment einer Verwandten. Beide Ärzte waren schon wieder abgereist, als es zu dramatischen Komplikationen kam. Was dann geschah, fasste die Prüfungskommission 2006 in einem Bericht zusammen.
Da war ich dann schon außerordentlich erstaunt, wie es sein kann, dass eine Leber ins Flugzeug gegeben wurde und in einem Ort außerhalb von Eurotransplant verwendet werden sollte und transplantiert werden sollte, einer Patientin, die dort wohnt und die auch dort im Krankenhaus lag.
Fest steht, im niederländischen Leiden wurde Eurotransplant mitgeteilt, eine transplantierte jordanische Patientin brauche dringend eine neue Leber. Dr. O. soll angegeben haben, die Frau halte sich in Regensburg auf, was nicht der Wahrheit entsprach. Eurotransplant vermittelte die Leber eines verstorbenen Spenders. Ein anderer Oberarzt der Universitätsklinik Regensburg holte das Organ in Wien ab und brachte es nach Amman. Am 3. April 2005 transplantierte Dr. O. der jordanischen Patientin die eingeflogene Leber. Sie starb noch am selben Tag. Erst 7 Jahre später erfuhr die Öffentlichkeit von dem Vorfall.
Es hat ja die Prüf- und Überwachungskommission seinerzeit alle Register gezogen, die ihr vom Transplantationsgesetz gegeben waren. Man hat also die Staatsanwaltschaft in Regensburg informiert, man hat den Klinikumsvorstand informiert, man hat das Wissenschaftsministerium und auch das Gesundheits- oder Sozialministerium damals informiert. Aber die Staatsanwaltschaft hat formuliert, es gäbe keine erkennbaren Gesetze, gegen die verstoßen worden sei. Und ähnlich haben das auch die anderen staatlichen Einrichtungen gesehen.
Erst die Süddeutsche Zeitung enthüllte 2012, was in Jordanien geschah.
Wenn der Staatsanwalt und die aufsichtsführenden Ministerien eines Universitätsklinikums keine Sanktionierungsmöglichkeit artikulieren und sehen, was will man dann machen? Wahrscheinlich hätte damals irgendjemand den Whistleblower spielen sollen und hätte dafür sorgen sollen, dass das richtig öffentlich wird. Möglicherweise hätten wir aber damals schon weniger Organspende gehabt und davor haben wir alle immer Angst gehabt. Und wir haben alle immer gehofft, dass wir das Ganze intern regeln können.
Der Regelverstoß hatte für Klinikum und Arzt kaum Konsequenzen. Nicht mal ein Bußgeld wurde verhängt. Die Universitätsklinik Regensburg erarbeitete Richtlinien für Transplantationen im Ausland und kooperierte noch bis 2008 mit der Klinik in Jordanien. Im selben Jahr gelingt Dr. O. der Karrieresprung nach Göttingen.
Das ist ein besonders trauriges Kapitel, was mich auch persönlich nachträglich sehr beeindruckt hat.
Der Chirurg Heinz Becker gehörte der Berufungskommission an, die 2008 darüber entschied, wer in Göttingen Leiter der Transplantationschirurgie werden sollte. Er hat auch als Zeuge vor Gericht ausgesagt.
Zum Zeitpunkt der Berufung sind Gespräche zwischen mir und der Klinikleitung in Regensburg und zwischen unserem Vorstand und Vorstandsteilen des Klinikums Regensburg geführt worden, über die Person des Kandidaten. In keiner dieser Gespräche ist darauf hingewiesen worden, dass es 2006 dieses Verfahren gegeben hat. Es hätte die Entscheidung mit Sicherheit beeinflusst. Er wäre damit nicht berufbar gewesen. Wenn man damals von ärztlicher Seite reagiert hätte und gesagt hätte, das ist kein ärztlich tolerables Verhalten, dann hätte man möglicherweise die Folgen verhindern können.
Seit Dr. O. Leiter der Transplantationschirurgie in Göttingen war, sollen Kandidaten für eine Lebertransplantation auf dem Papier noch kränker gemacht worden sein, als sie waren. Zum Beispiel, indem man ihnen zusätzlich eine Dialyse andichtete, eine künstliche Blutwäsche. Denn schwere Lebererkrankungen können sich auch auf andere Organe auswirken. Dr. O. weist die Manipulationsvorwürfe zurück.
Das war auch die erste Frage von der Kriminalpolizei, ne?
Die Patientin Marietta P.
Ob ich das schon am Telefon sagen könnte, ob ich eine Dialyse bekommen habe. Ich sagte nein. Nee, habe ich nicht gehabt.
Landgericht Göttingen, 3. September 2013. Der Transplantationskoordinator der Universitätsklinik Göttingen und seine Assistentin sind als Zeugen geladen. Der Koordinator sagt aus, bei Angaben zur Dialyse eines Leberpatienten habe man im Computersystem lediglich einen Button anklicken müssen. Wenn eine entsprechende Ansage gekommen sei, habe man das so auch gemacht. Der Richter will wissen, wer Ansagen zur Dialyse übermittelt habe. Vornehmlich Dr. O., antwortet der Koordinator. Soweit es ihm erinnerlich sei, habe es niemand anderen gegeben.
Wenn ein Kandidat für eine Lebertransplantation wegen Nierenversagens eine Dialyse benötigt, gilt seine Transplantation als dringlich. Auf der Warteliste von Eurotransplant rückt er weit nach vorn. Doch die Organe sind rar.
Die Assistentin des Transplantationskoordinators teilt mit, ihr hätten nie schriftliche Dokumente vorgelegen, wenn sie Dialysen eingegeben habe. Die Angaben seien stets mündlich übermittelt worden, mal durch Dr. O., mal hätten Schwestern die Informationen ausgerichtet. Ob Dr. O. selbst Daten eingegeben habe, will der Richter wissen. Das habe sie nie wahrgenommen, sagt die Assistentin. Die Staatsanwaltschaft konfrontiert die Zeugin mit ihrer Aussage gegenüber der Polizei. Dort habe sie den Verdacht geäußert, dass Daten manipuliert worden seien. Sie habe bekundet, dass sie bei Dr. O. zu intervenieren versucht habe. Die Zeugin sagt aus, sie habe Dr. O. einmal darauf angesprochen, dass die Dringlichkeitskriterien bei einem Patienten nicht nachvollziehbar seien. Daraufhin habe sie zu hören bekommen, Davon verstehen Sie nichts.
Was mir aufgefallen ist, er hat was gesagt und die anderen standen stramm. Ne? Vor allen Dingen auch die Pfleger, die sich ja völlig anders dann verhalten. Ne? Man merkte schon, dass die Leute Respekt vor ihm haben. Jetzt würde ich sagen, vielleicht haben sie auch Angst gehabt. Ich weiß es nicht. Ne? Aber es war so ein Typ, der also sehr bestimmend war.
Landgericht Göttingen, 22. August 2013. Der polizeiliche Ermittlungsführer sagt aus. Im Juli 2011 habe der Anrufbeantworter der Deutschen Stiftung Organtransplantation einen anonymen Anruf aufgezeichnet. Es gebe kriminelle Machenschaften an der Göttinger Uniklinik. Ob man sich dort Organe auch kaufen könne?
Der Hinweis führt zu Nachforschungen am Göttinger Klinikum. Die Prüfungskommission bei der Bundesärztekammer geht im Juni 2012 von mindestens 2 Dutzend Verstößen aus. Kurz darauf machen die Medien den Verdacht der systematischen Manipulation am Göttinger Klinikum öffentlich.
In dem Moment habe ich gedacht, das haben sie bestimmt bei dir auch gemacht. Aber ich habe es nicht vorher gedacht oder gewusst oder mir vorstellen können, weil ich auch gedacht habe, das ist so ein ganz kleiner Bereich der Medizin, ne, der auch hoch emotional ist. Also wirklich hoch emotional. Und dass man in diesem Bereich so manipulieren kann, das hätte ich mir nicht vorstellen können.
Die Universitätsklinik Göttingen beauftragt Ende Juni 2012 3 externe Experten, die unabhängig von der Bundesärztekammer die Lebertransplantationen unter der Verantwortung von Dr. O. untersuchen sollen. Der Bericht der sogenannten Rotmund-Kommission ist 85 Seiten stark. Von 126 Patientenakten haben die Experten 85 minutiös geprüft.
Wir haben bei 85 aufgehört, weil die Manipulationen so häufig vorgekommen sind, dass wir davon ausgegangen sind, dass sich an dem Gesamtbild auch nichts mehr ändert, wenn wir noch die letzten 40 Patientenakten durchsehen.
Oberarzt Dr. Manfred Stangl vom Münchner Klinikum Großhadern war Mitglied der Rotmund-Kommission. Seit 20 Jahren ist er in der Lebertransplantation aktiv. Er sagt auch als sachverständiger Zeuge vor Gericht aus. In insgesamt 61 der 85 Patientenakten finden die Prüfer Verstöße. In 34 Fällen konstatieren sie Falschangaben oder Manipulationen von Patientendaten. In dem Bericht der Kommission heißt es:
Alle diese Manipulationen, Falschangaben und Missachtungen führten zu Organzuteilungen durch die Vermittlungsstelle Eurotransplant, die mutmaßlich ohne diese Verstöße zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgt wären.
Ich weiß nicht, ob es allen so geht, aber ich habe Tage und vor allem Nächte rotiert. Was hast du falsch gemacht? Hättest du das wissen müssen? Hättest du was sagen müssen? Hättest du mehr nachfragen müssen? Ne? Und wie fühlst du dich jetzt damit? Also, das ist schon eine Bürde.
Die Patientin Marietta P.
Obwohl ich körperlich profitiert habe, gar keine Frage. Ne? Mir ging es jetzt total beschönigt. Ich würde wahrscheinlich immer noch keine Leber kriegen, ne?
Bei 12 Patienten wurde nach den Recherchen der Rotmund-Kommission die sogenannte Alkoholkarenz missachtet. Das ist die Zeitspanne, die Alkoholkranke vor einer Lebertransplantation trocken sein müssen. So will es eine Richtlinie der Bundesärztekammer. 5 Fälle werden vor Gericht verhandelt. Auch Hans-Jörg W. gehört laut Anklageschrift zu den Patienten, die gar keine Leber hätten bekommen dürfen, weil sie vor der Transplantation nicht die erforderlichen 6 Monate trocken waren.
Für mich ist es ein Wunder, ne? Weil da habe ich wirklich selten mal Glück gehabt in meinem Leben. Ne? Wo ich gesagt habe, so mein lieber Mann, da hat jemand die schützende Hand über dich gehalten. Ne? Vielleicht war es Dr. O, vielleicht war es auch jemand anders. Und er hat mir dann halt gesagt, Sie wissen ganz genau, wenn Sie ein neues Organ kriegen, dann müssen Sie mir jetzt hier eine Hand versprechen, dass nie wieder Drogen oder Alkohol in ihrem Leben eine Rolle spielen dürfen. Denn dann würde die Leber nicht lange halten. Ja, ich empfand das so wie so ein Versprechen unter Männern.
Was soll das sein, ein Versprechen unter Männern?
Die Mainzer Psychosomatikerin Dr. Gertrud Greifiger arbeitet seit 15 Jahren mit Transplantierten.
Tut mir leid, das ist ein rein subjektives Kriterium. Wenn Sie irgendwo in der Literatur der Abhängigkeitserkrankungen erleben, dass ein Versprechen unter Männern ein sicheres Kriterium für Langzeitabstinenz ist, dann würde ich Sie bitten, mir das zu zeigen. Es ist nicht bekannt, es ist nicht valide, es ist nicht belastbar.
Landgericht Göttingen, 19. August 2013. Der Strafverteidiger von Dr. O. zieht die Alkoholkarenzzeit grundsätzlich in Zweifel. Die Bundesärztekammer sei nur ein eingetragener Verein. Ihre Funktionäre würden sich anmaßen, über Leben und Tod zu entscheiden. Es sei ungeheuerlich, dass es keinen Aufschrei gebe, dass Patienten von der Transplantation ausgenommen würden, weil sie alkoholkrank seien.
Diese Abstinenzzeit, die gefordert wird, hat keinen anderen Grund, als diese Grundkrankheit zu kontrollieren und den Patienten Hilfen an die Hand zu geben, diese Grundkrankheit zu kontrollieren. Denn eine Transplantation bedeutet ja, der Rest des Lebens muss so gestaltet werden, dass das Organ auch erhalten wird. Also wir brauchen eine Patientengruppe, die wenigstens einigermaßen verlässlich all das mitträgt. Es ist sicherlich nicht vertretbar, Patienten, die ganz akut erkrankt an einer toxischen Leberentzündung durch Alkohol, den sie vielleicht bis gerade eben noch konsumiert haben, dann in dieser Situation zu transplantieren.
Die Alkoholkarenzzeit sei verfassungswidrig, sagt der Strafverteidiger von Dr. O., weil sie alkoholkranke Menschen ohne medizinische Begründung zum Sterben verdamme. Internationale Untersuchungen würden belegen, Alkoholiker hätten nach einer Transplantation keine schlechteren Überlebenschancen als andere Patienten.
Es gibt andere gute Gründe für diese Zeit. Das ist diese Subgruppe von Patienten, die eine Leberschädigung hat, die sich teilweise wieder zurückbilden kann unter Abstinenzbedingungen. Und diese Gruppe benötigt in der Tat keine Transplantation oder sehr viel später erst eine Transplantation. Diese Patientengruppe erwischen Sie in diesen 6 Monaten. Diese Patienten würde man falsch transplantieren. Eine eigene Leber, und sei sie auch geschädigt oder krank, ist immer noch besser als ein transplantiertes Organ.
Hans-Jörg W. lässt sich nach der Transplantation in eine Entziehungsklinik einweisen, auf eigene Initiative. Danach begibt er sich in eine Einrichtung für betreutes Wohnen in Clausthal-Zellerfeld. Er wird dort Patientensprecher im Heimbeirat und lernt seine jetzige Lebensgefährtin kennen. 3 Jahre nach der Transplantation verlässt er mit ihr die Einrichtung, um sich eine eigene Wohnung und eine Arbeit zu suchen. Seine Leberwerte seien seit der Transplantation stabil, sagt er.
Ich kann nur dankbar sein, dass man das da so gemacht hat. Dass der Weg vielleicht der falsche war, ist eine ganz andere Sache. Da möchte ich mich eigentlich auch so nicht zu äußern, ob ich das richtig finde oder nicht, weil da weiß ich selber nicht, ob das richtig war. Weil Gott spielen ist immer so eine Sache, auch wenn man einen weißen Kittel anhat. Das sollte man anderen überlassen.
Es wurde damals sehr viel Druck ausgeübt, dass die Transplantation, die wir pro Jahr durchgeführt hatten, das war etwa so zwischen 20 und 30, einfach zu wenig war.
Professor Heinz Becker, der ehemalige Vorgesetzte von Dr. O.
Es wurde immer gesagt, erst ab einer Zahl von 40 rechnet sich für ein Klinikum die Durchführung von Lebertransplantationen. Und das Ziel, jetzt neu mit einer Person die Transplantationschirurgie anzuheben, war, um sie auf ein Niveau von 40, 50 oder sogar 60 Lebertransplantationen zu bringen.
Unter Dr. O. steigt die Zahl der Lebertransplantationen in Göttingen deutlich an. Von 9 im Jahr 2008 auf 55 im Jahr 2009, auf 58 im Jahr 2010.
Natürlich haben viele Kliniken gesehen, toll, in Hannover, in Berlin, in München wird transplantiert und die stehen gut da.
Professor Ulrich Frey ist ärztlicher Direktor der Universitätsklinik Charité in Berlin. Seit Beginn der 80er Jahre beschäftigt er sich mit Transplantation, als Arzt und Krankenhausmanager.
Deswegen haben auch Universitätskliniken, die gar keinen echten wissenschaftlichen Schwerpunkt im Transplantationsgebiet hatten oder erst mal beschlossen haben, einen zu entwickeln, sind mit eingestiegen. Und damit wurde natürlich der Verteilungskampf um die Organe größer. Und natürlich mussten die Neubeginner auch Zahlen erwirtschaften. Denn wenn Sie ein Lebertransplantationsprogramm mit allen Vorhaltekosten aufbauen und nur 15 Transplantationen im Jahr machen, ist das hochdefizitär.
Haben die Ärzte in Göttingen auch Patienten eine Leber verpflanzt, die besser nicht transplantiert worden wären? Die Rothmund-Kommission identifiziert eine Reihe von Fällen, bei denen die medizinische Begründung für den Eingriff fehlerhaft erscheine.
Aus Gutachtersicht wurde die Überlebenswahrscheinlichkeit und die Lebensqualität dieser Patienten durch die Entscheidung für die Transplantation nicht gebessert, sondern verschlechtert.
Landgericht Göttingen, 8. Oktober 2013. Es geht um den Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung mit Todesfolge. Die Ehefrau des verstorbenen Karl-Heinz T. sagt als Zeugin aus. Sie ist auch Nebenklägerin und erscheint in Begleitung ihrer beiden erwachsenen Töchter. 2008 sei bei ihrem Mann eine Lebererkrankung festgestellt worden. Er habe mehrfach aus der Speiseröhre geblutet. Die Behandlung sei aber erfolgreich gewesen. Das gesamte Jahr 2010 sei es ihrem Mann wieder richtig gut gegangen. Er habe in Vollzeit in seinem Beruf als Starkstromelektriker gearbeitet. Dennoch habe er der Aufnahme in die Warteliste für eine Lebertransplantation zugestimmt. Sie hätten das als vorsorgliche Maßnahme begriffen, sagt die Ehefrau, falls es ihm einmal schlechter ginge.
Der Patient war ein Alkoholiker über viele Jahre.
Manfred Stangl von der Rothmund-Kommission.
Und er war seit einigen Jahren von seiner Alkoholerkrankung geheilt und stabil.
Sie hätten sich in Göttingen gut aufgehoben gefühlt, sagt die Ehefrau. Auf einem Arzt-Patientenseminar sei ihnen Dr. O. als Koryphäe vorgestellt worden. Es habe geheißen, Göttingen sei besser als Hannover. Am 30. September 2011 sei dann dieser schicksalhafte Anruf gekommen. Sie und ihr Mann hätten überhaupt nicht mit einem Organangebot gerechnet. Sie seien zuvor im Elbsandsteingebirge rumgekraxelt. Sie hätten gedacht, der Anruf sei ein Irrtum. Du bist topfit, habe sie zu ihm gesagt.
Es hätte gereicht, ihn in einer hepatologischen Ambulanz zu betreuen, denn selbstverständlich ist nicht auszuschließen, dass er irgendwann einmal eine Verschlechterung seiner Leberfunktion bekommen hätte. Aber zu dem Zeitpunkt der Transplantation damals war er mit einer stabilen Leberfunktion über Jahre und es gab keine Indikation zur Lebertransplantation.
Zugleich, so die Ehefrau, hätten sie aber auch gedacht, das ist ein Geschenk, das können wir nicht ablehnen. Der Richter fragt nach. Hat Ihr Mann denn mal gesagt, mir geht es so gut, ich warte noch, ich lasse mich von der Warteliste streichen? Sie hätten diesem System vertraut, sagt die Ehefrau. Sie hätten gedacht, die für ihn bestimmte Leber sei jetzt da. Aber die Risiken, insistiert der Richter, die habe Ihr Mann doch gekannt. Das sei wie bei einem Beipackzettel, sagt die Ehefrau. Man lese die Risiken und hoffe, nicht betroffen zu sein.
Die Lebertransplantation ist eine der größeren Operationen, die man machen kann. Und es besteht ein Risiko für den Patienten bei der Operation oder in den ersten Wochen daran zu versterben in der Größenordnung 7-10%. Und man muss dann immer abwägen, ist dieses Risiko des Patienten in den nächsten Monaten zu versterben größer wie 10%, dann ist die Indikation zur Lebertransplantation gegeben, oder ist es kleiner wie 10%, dann ist die Indikation nicht gegeben.
Ein früherer Arzt der Universitätsklinik wird als Zeuge vernommen. Er bestätigt seine Aussage gegenüber der Polizei, die ihm der Richter vorhält. Ja, in der Göttinger Transplantationsambulanz habe man kolportiert, Karl-Heinz T. sei der gesündeste Patient gewesen, der je in Göttingen eine neue Leber bekam. Dr. O. hat das Wort. Er präsentiert die Krankengeschichte des Patienten T. per PowerPoint-Vortrag. Leberzirrhose toxischer Genese, Zustand nach Dekompensation, seit 2008 abstinent. Der Richter unterbricht ihn. Ein Gerichtssaal, sagt er, sei kein Hörsaal. Dr. O. lächelt und fährt fort in seiner Präsentation. Die Leberspezialisten der Universitätsklinik hätten den Patienten T. untersucht und eine Transplantation für angezeigt erklärt. Aus chirurgischer Sicht habe er geprüft, ob etwas gegen die Transplantation spreche. Dies sei nicht der Fall gewesen. Der Eingriff sei verantwortbar und vertretbar gewesen.
Das Gericht holt zum Fall des Karl-Heinz T. verschiedene Gutachten ein. Der Sachverständige Professor Wolf Bechstein aus Frankfurt ist vom Gericht bestellt, um das Verfahren zu begleiten. Er kommt zu der Einschätzung, im Fall des Patienten T. habe eine medizinische Indikation für eine Lebertransplantation nicht vorgelegen. Der Sachverständige Philipp Dudkowski aus Zürich, ebenfalls vom Gericht bestellt, kommt zu einem gegensätzlichen Schluss.
Landgericht Göttingen, 23. Februar 2015. Der vorsitzende Richter hat die Sachverständigen gemeinsam geladen, fordert sie auf, sich mit der jeweils abweichenden Auffassung auseinanderzusetzen. Es müsse sich nicht einer gegenüber dem anderen durchsetzen. Wenn wir prüfen, sagt der Richter, ob eine rechtswidrige Körperverletzung zugefügt wurde, müssen wir fragen, ob die Operation vertretbar oder unter keinen Umständen nützlich war. Wir sehen, Herrn T. ging es gut, wendet sich der Richter an den Sachverständigen Bechstein. Er kam aus dem Urlaub. Andererseits hatte er eine Leberzirrhose, für sie keinen Grund zur Transplantation. Aber nun die Frage. Wenn man unterstelle, Herr T. sei über alles aufgeklärt gewesen und wusste um die Risiken der Transplantation und er wusste, dass er ohne Transplantation womöglich noch jahrelang leben konnte, wäre der Eingriff dann vertretbar gewesen? Der Sachverständige antwortet, wenn der Patient gewusst habe, dass das Risiko innerhalb eines Jahres infolge der Lebertransplantation zu versterben höher war als das, im spontanen Verlauf an der Grunderkrankung zu sterben, dann möge die Transplantation vertretbar gewesen sein. Ob eine solche Aufklärung des Patienten erfolgt sei, vermöge er nicht zu sagen.
Bei Karl-Heinz T. treten nach der Transplantation zahlreiche Komplikationen auf. Er wird zum Pflegefall, muss erneut transplantiert werden und stirbt schließlich an Multiorganversagen. Die Vorkommnisse in Göttingen sind kein Einzelfall. Im Herbst 2012 beginnt eine Taskforce der Bundesärztekammer, sämtliche Lebertransplantationszentren in Deutschland zu überprüfen. Mehr als 1000 Patientenakten aus den Jahren 2010 und 2011 werden gesichtet. Im September 2013 liegt der Abschlussbericht vor. Nur 5 von 24 Zentren haben nach Erkenntnis der Prüfer keinerlei Verstöße begangen. Bei 15 Zentren hegt die Taskforce wegen der Umstände des Einzelfalls oder der geringen Anzahl der Verfehlungen keinen Verdacht auf systematische Manipulation. In den Zentren Göttingen, München rechts der Isar und Leipzig werden die Verstöße als schwerwiegend und systematisch eingestuft. Eine interne Untersuchung der Universitätsklinik Regensburg ergibt zudem 43 Auffälligkeiten für die Jahre 2003 bis 2006. Damals war Dr. O. dort noch beschäftigt.
Über die Motivation, Transplantationszahlen mit Hilfe von Regelverstößen zu steigern, kann aus Gutachtersicht nur gemutmaßt werden.
Auszug aus dem Untersuchungsbericht der Rothmund-Kommission.
Steigerung der eigenen Reputation, falsches Verständnis, den eigenen Patienten helfen zu wollen, finanzielle Anreize.
Die Lebertransplantation war vor allem in den letzten 20 Jahren, nachdem sie so Anfang der 90er Jahre aus dem Schatten einer gefährlichen, blutigen Methode raus war, unter den Chirurgen natürlich die Königsdisziplin, ein Prestigeobjekt.
Professor Ulrich Frey, der ärztliche Direktor der Berliner Charité.
Die Lebertransplanteure waren sozusagen die bedeutendsten Chirurgen und sie traten auch so auf. Das hatte zur Folge, dass sie Motive hatten, viele Lebern zu transplantieren. Die Quantität macht bedeutend. Viele Lebern zu transplantieren heißt auch, dass man an Studien teilnehmen kann. Studien fördern die Drittmitteleinwerbung und jenseits ganz persönlicher Motive ist das auch für eine Abteilung gut, für eine Universität gut, wenn sie Publikationen, wenn sie Drittmittel hat und so weiter.
Ein weiterer ökonomischer Aspekt kommt hinzu. 2003 wurde in Deutschland das sogenannte Fallpauschalensystem eingeführt. Statt den Zeitaufwand oder einzelne medizinische Leistungen zu vergüten, zahlen die Kostenträger den Kliniken diagnosebezogene Fallpauschalen, sogenannte DRGs.
Mit der Einführung des Fallpauschalensystems wurde die Lebertransplantation dann auch noch für den Verwaltungsdirektor interessant, weil die Lebertransplantations-DRGs in vielen Fällen einen hohen sogenannten Deckungsbeitrag brachten. Das heißt also auch für die gesamtklinische Wirtschaftlichkeit durchaus von Bedeutung waren.
Transplantation ist Hochleistungsmedizin. Eine Leberverpflanzung kann bei kompliziertem Verlauf mit weit mehr als 100.000 Euro vergütet werden.
Also wird irgendein Verwaltungsdirektor oder ärztlicher Direktor eine Parole ausgegeben haben. Und insofern sind dort schon Motive zu mehr Transplantieren gewesen, die nicht nur aus der ganz medizinischen Ebene kamen.
Das DRG-System lebt ja mit dem Slogan, dass das Geld der Leistung folgt. Und mit dieser Philosophie sind wir in der Chirurgie immer wieder konfrontiert gewesen. Und daraus kann sich natürlich auch ergeben, dass man zumindest billigend in Kauf genommen hat, wenn jetzt viele Lebertransplantationen gemacht wurden.
Professor Richard Fiebern, der Leiter des Transplantationszentrums an der Ruhr-Universität Bochum.
Hier sind wir übrigens an der Stelle, dass dieser Skandal die Blaupause ist für viele Bereiche in der Medizin, in denen Hochleistungsmedizin geleistet wird, in denen ja nun auch immer wieder hinterfragt wird, ob wir denn so viele Leistungen brauchen.
Deutschland implantiert von allen OECD-Ländern die meisten Hüftgelenksprothesen pro Jahr. 287 je 100.000 Einwohner. Die Zahl der Wirbelsäulenoperationen ist zwischen 2005 und 2011 von 97.000 auf 229.000 gestiegen, um 136%. Mit 885.000 Linksherzkatheteruntersuchungen im Jahr steht Deutschland europaweit auf einem Spitzenplatz.
Landgericht Göttingen, 20. Januar 2014. Als Zeugin ist Barbara Schulte geladen. Bis Ende 2011 Vorstand Wirtschaftsführung der Universitätsklinik Göttingen. In dieser Funktion habe sie 2008 die Vertragsverhandlungen mit dem Angeklagten geleitet, erklärt Schulte. Dr. O. habe neben seinem Festgehalt eine variable Vergütung bekommen. Ab der 20. Lebertransplantation habe er für jede weitere einen Bonus von 1.500 Euro erhalten. Der Richter fragt nach, wieso wurde der Bonus erst ab der 21. Leber gezahlt? Schulte erläutert, die Mindestmenge sei eine Vorgabe der Kostenträger.
Gemeint sind die Krankenkassen.
Werde die Mindestmenge an Transplantationen über längere Zeit nicht erreicht, bestehe die Gefahr, dass nicht mehr vergütet werde. Landgericht Göttingen, 19. August 2013. Dr. O. versichert, er habe Bonuszahlungen für ethisch-moralisch bedenklich gehalten und abgelehnt. Der Richter wendet ein, aber ihr Vertrag enthielt doch Boni. Der Angeklagte erwidert, er habe diese nicht gewollt und dies auch schriftlich dokumentiert. Der Vorstand sei jedoch davon überzeugt gewesen. Landgericht Göttingen, 20. Januar 2014. Barbara Schulte sagt aus, Dr. O. selbst habe die Bonuszahlungen vorgeschlagen und keinerlei Bedenken dagegen geäußert.
Das ist natürlich auch eine Frage des Motives, wie er jetzt zum Beispiel gehandelt hat. Ich meine, es steht mir nicht ein, ihn zu beurteilen oder verurteilen, ne? Aber man macht sich ja trotzdem eine Meinung darüber, auch wenn man jetzt kein Richter ist. Und ich habe zunächst auch gedacht, dass er das eben aus Mitleid getan hat.
Marietta P. ist eine der Patientinnen, bei denen Dr. O. die Manipulation der Eurotransplant-Warteliste veranlasst haben soll.
Aber wenn ich sehe, dass da finanzielle Dinge eine Rolle gespielt haben, dann finde ich das ziemlich verabscheuenswürdig. Während ich das andere nachvollziehen kann menschlich, ne? Kann ich also das für Geld zu machen, überhaupt nicht nachvollziehen. Und das entwertet mich auch als Patienten.
Marietta P. litt an einer chronischen Lebererkrankung infolge einer Hepatitis C-Infektion. Ende 2009 teilte ihr Internist ihr mit, sie müsse sich mit dem Gedanken an eine Lebertransplantation anfreunden.
Und das war für mich zuerst ein sehr großer Schreck, aber ich bin da ziemlich pragmatisch, ne? Und nachdem meine Familie das aber erfahren hat, hat sich dann mein Bruder gemeldet und fragte, wie es mit einer Lebensspende ist.
Im Februar 2010 stellen sich Marietta P. und ihr Bruder im Transplantationszentrum Göttingen vor. Der Bruder ist gesund genug, um einen Teil seiner Leber zu spenden. Da Marietta P. noch stabil ist, drängt die Transplantation nicht. Die Doppeloperation wird für den November 2010 angesetzt. Bereits am 23. März wird Marietta P. aber auf der Liste von Eurotransplant gemeldet.
Das ist wohl üblich so, auch wenn man eine Lebensspende plant. Ich meine, es wäre mir natürlich am liebsten gewesen, wenn ich von Eurotransplant eine Leber bekommen hätte, aber das war ja in weiter Ferne mit meinem MELD-Score, ne?
MELD ist die Abkürzung für Model for End-Stage Liver Disease, Modell für das Endstadium einer Lebererkrankung. Mit einem MELD-Score von 9 steht Marietta P. auf der Warteliste von Eurotransplant weit hinten. Die meisten Organe werden bei einem MELD-Score von über 30 vergeben. Dennoch klingelt in einer Sommernacht 2010 ihr Telefon.
Ich bin in der Nacht geweckt worden mit dem Anruf, also wir haben eine Leber für Sie, kommen Sie bitte. Es war nicht in meinem Vorstellungsbereich. Und ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, dass das kommen könnte. Vielleicht gehofft, so ganz, ganz weit hinten, ne? Aber nicht gedacht, dass das möglich ist. Und ich habe das eben wirklich als großes Glück empfunden. Und vor allen Dingen, dass mein Bruder dafür eben nicht aufgeschnitten werden musste. So muss man es einfach sagen. Und es besteht ja auch ein Risiko.
Was Marietta P. nicht weiß, die Leber ist ein sogenanntes Zentrumsangebot. So werden Organe genannt, die von vornherein nur eingeschränkt transplantabel sind oder die bereits von 3 Zentren abgelehnt wurden, etwa weil die von Eurotransplant vorgesehenen Empfänger plötzlich erkrankt sind. Um solche Lebern oder Nieren für die Transplantation zu retten, muss es schnell gehen. Eurotransplant bietet die Organe deshalb Kliniken in der Region des Spenders an, außerhalb der Warteliste. Wer das Organ zuerst akzeptiert, bekommt den Zuschlag. Zentrumsangebote sollten die Ausnahme von der Regel sein. Nach Angaben von Eurotransplant wurden aber zeitweise fast 40% aller in Deutschland transplantierten Lebern als Zentrumsangebote vergeben. Haben es Transplantationszentren darauf angelegt, auf diesem Weg Organe zu bekommen?
Landgericht Göttingen, 19. August 2013. Die Staatsanwaltschaft erklärt, es habe eine Dienstanweisung von Dr. O. an die Mediziner und Pfleger der Universitätsklinik gegeben, dass Zentrumsangebote sofort angenommen werden müssen. Der Transplanteur habe dann individuell die Entscheidung getroffen, für welchen Patienten das angebotene Organ in Frage komme. Dr. O. versichert, seine Qualitätsansprüche an Organe seien sehr hoch gewesen. In 3 Jahren habe er 800 Organe abgelehnt, weil er überzeugt gewesen sei, sie täten dem Patienten nicht gut.
Marietta P. geht es nach der Transplantation schlechter als zuvor. Sie hat Abstoßungsreaktionen und ist häufig im Krankenhaus.
Ich hatte jede Menge Stentwechsel in den Gallengängen. Ich hatte ganz häufig einen Pleuraerguss, der punktiert werden musste. Ich war total gelb. Ich hatte ganz schlechte Leberwerte. Ich konnte also zum Teil ja wirklich nur mit so einem Wägelchen gehen. Ne? Und das von der, ja, fast, ja, gesund war ich ja nicht, aber ich war relativ fit. Und dann dieser Absturz. Also ich bin davon überzeugt, dass die Leber eben nicht gut war.
Marietta P. hat laut Anklageschrift ein Organ mittlerer Qualität bekommen. Im Februar 2011 wird die Patientin erneut auf die Warteliste von Eurotransplant gesetzt. Es geht ihr sehr schlecht. Auch Dr. O. bekommt das mit. Sie ist in ständigem Kontakt mit dem Chirurgen. 2 Gespräche, Anfang Mai 2011, sind ihr in besonderer Erinnerung. Beim ersten erfährt sie, dass ihre Leberwerte noch nicht schlecht genug sind, um über Eurotransplant ein Organ zugewiesen zu bekommen. 2-3 Tage später hat sie erneut einen Termin bei Dr. O.
Das war dann der Tag, wo er dann sagte, nach der Blutwertekontrolle, dann setzen wir sie jetzt hoch. Also ich kann mich selber nicht mehr genau daran erinnern, ob er dann in dem Zusammenhang gesagt hat, sie haben in den nächsten 48 Stunden eine Leber. Aber meine Familie sagt, ich habe das ihnen so mitgeteilt, dass er das gesagt hat. Ne? Also mir war klar, ich habe dann innerhalb von 2 Tagen eine Leber. Und ich war einfach nur glücklich. Ich habe nicht gefragt, wie machen Sie das denn oder wie schlecht sind meine Werte. Ich war einfach nur total froh, dass das Ganze jetzt ein Ende haben sollte.
Landgericht Göttingen, 24. Februar 2014. Dr. O. sagt aus, er habe Marietta P. erklärt, dass sie auf die zentrumsinterne Warteliste gesetzt werde. Der Richter fragt bei Marietta P. nach, um welche Liste habe es sich nach ihrem Verständnis gehandelt bei der Formulierung, dann setzen wir sie jetzt hoch. Um die Liste von Eurotransplant, sagt Marietta P. Sei das thematisiert worden oder eine Schlussfolgerung, will der Richter wissen. Eine Schlussfolgerung, antwortet Marietta P.
Laut Anklageschrift wird vor der 2. Transplantation von Marietta P. die von Eurotransplant geführte zentrale Warteliste manipuliert. Am 10. Mai 2011 habe die Uniklinik Göttingen Eurotransplant mitgeteilt, die Patientin werde dialysiert. In Wirklichkeit habe eine Dialyse nicht stattgefunden. Durch die Fehlangabe sei Marietta P. auf den 3. Platz der Warteliste vorgerückt. Sie bekommt ein Organ zugewiesen und wird am 11. Mai 2011 transplantiert.
Ich weiß nicht, wie hoch mein Melzkor da war, aber dass es einem noch schlechter gehen muss für eine Lebertransplantation, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und von daher, ich hatte auch nicht das Gefühl, ich bekomme die jetzt irgendwie zu Unrecht. Gar nicht. Ich hatte das Gefühl, ich habe sie absolut nötig.
Landgericht Göttingen, 19. August 2013. Der Strafverteidiger von Dr. O. sagt, man wisse schon längst, dass das meldbasierte System problematisch sei. Die Ergebnisse der Lebertransplantationen in Deutschland seien schlecht. Die Patienten bekämen ein Organ erst dann, wenn sie sterbenskrank seien, sodass sie nicht mehr transplantiert werden könnten oder mit dem Organ ins Grab gingen. Und dann rege man sich auf, wenn der Transplanteur sage, dieser Patient muss transplantiert werden, sonst stirbt er morgen.
Das wird so wahrgenommen, ja. Und diese Eindimensionalität der Wahrnehmung, der böse Meld ist schuld daran, dass die Leute nicht zum richtigen Zeitpunkt transplantiert werden.
Professor Björn Naschan ist bis Herbst 2016 Präsident der Deutschen Transplantationsgesellschaft.
Ich wäre jetzt mal ganz vorsichtig, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück. Also vor dem Meld hatten wir auch ein System, das war subjektiv. Da hieß es, da gibt es eine Dringlichkeit, das geht von ganz dringlich, T1 bis nach gar nicht dringlich, T5 runter. T1 sind die ganz wichtigen, T2 sind die, die auf einer Intensivstation liegen. Das Problem war, dass irgendwann um 2005, 2006 herum es nur noch T2-Patienten gab. Also alle auf Intensivstationen im Krankenhaus wartend auf eine Leber. So. Sehr subjektives System, kann ich nicht objektivieren.
2006 führte die Bundesärztekammer nach amerikanischem Vorbild den MELD-Score ein. Nun konnten die Ärzte objektivieren, wie es einem Patienten ging. Sie konnten seine Leberfunktion messen und die Funktion der mitbetroffenen Organsysteme.
Die Tatsache, dass man jetzt plötzlich ein System hat, das man validieren kann, objektivieren kann, hat ja auch dazu geführt, dass man sieht, wenn man geschummelt hat. Ist vor 2006 geschummelt worden, muss man ja annehmen. Nur ich kann es nicht objektivieren.
Bleibt das Problem, dass viele Patienten erst dann transplantiert werden, wenn es schon fast zu spät ist? Ein Problem, das kaum zu lösen ist, in Anbetracht der Knappheit der Organe.
Wir transplantieren Leute, die kränker sind, weil nach den geltenden Regeln man eben einen bestimmten Meld haben muss. Und auf der anderen Seite gibt es offensichtlich Leute, die dann anfangen, die Regeln individuell auszulegen, was nicht gesellschaftlicher Konsens ist. Sondern auch in knappen Zeiten müssen sich alle an die gleichen Regeln halten. Sonst haben wir Wildwuchs und Raubritter, hat man auch früher nicht geduldet.
Marietta P. hat sich von ihrer zweiten Transplantation gut erholt. Die neue Leber hat sogar eine monatelange Therapie überstanden, mit der ihre Grunderkrankung, die Hepatitis C-Infektion, ausgeheilt wurde. Als die Patientin aus der Zeitung von den Manipulationsvorwürfen in Göttingen erfährt, kehrt sie noch einmal an die Universitätsklinik zurück. Sie möchte Dr. O.'s Nachfolger eine Entscheidung mitteilen.
Und zwar, weil ich ihm sagen wollte, dass ich nicht mehr nach Göttingen komme. Und er hat mir darüber gesprochen und eben auch über die Organe. Und in dem Zusammenhang sagte er so aus heiterem Himmel und so ganz selbstverständlich, ja, mit dem ersten Organ hat er mit ihrem Leben gespielt, beim zweiten hat er ihm was Gutes getan.
Nachdem sich die Universitätsklinik Göttingen von ihrem Cheftransplanteur getrennt hatte, wurde die Warteliste für die Lebertransplantation einer strengen Prüfung unterworfen. Von 136 Patienten waren Ende 2013 weniger als 30 übrig. Anfang 2015 stellte die Universitätsklinik ihr Lebertransplantationsprogramm ein. Die Anmeldungen für eine Lebertransplantation sind bundesweit ebenfalls zurückgegangen. 2011, vor Bekanntwerden des Skandals, standen noch 2119 Patienten auf der Warteliste für eine neue Leber. Ende 2014 waren es nur noch 1351. Ein Rückgang von mehr als einem Drittel.
Man hat schon den Eindruck, dass offensichtlich Patienten gelistet wurden, die vielleicht gar nicht hätten transplantiert werden müssen. Anders kann ich es mir auch nicht erklären. Ich finde das hochgradig verstörend. Ich sehe auch diese Zahlen und kann nur den Kopf schütteln und sagen, es kann doch nicht wahr sein. Glauben Sie mir, damit ist keiner von uns glücklich.
Ärzteschaft und Gesetzgeber haben erste Konsequenzen aus dem Transplantationsskandal gezogen. Die Maßnahmen lesen sich wie eine Liste vergangener Versäumnisse. Verstöße gegen Transplantationsrichtlinien sind nicht länger nur eine Ordnungswidrigkeit. Sie können nun mit einer Geldstrafe oder Gefängnis bis zu 2 Jahren geahndet werden. Alle Transplantationszentren werden nun regelmäßig überprüft und nicht mehr nur im Verdachtsfall. Die Bundesärztekammer veröffentlicht die entsprechenden Berichte einmal jährlich. Entscheidungen über eine Transplantation müssen nach dem Sechs-Augen-Prinzip getroffen werden. Eine Vertrauensstelle Transplantationsmedizin wurde eingerichtet. Sie nimmt auch anonyme Hinweise auf Verstöße entgegen. Richtlinien der Bundesärztekammer müssen inzwischen vom Bundesgesundheitsministerium genehmigt werden. Die juristische Aufarbeitung des Transplantationsskandals auch an anderen Kliniken hat erst begonnen.
Landgericht Göttingen, 6. Mai 2015. Nach 20 Monaten und 64 Verhandlungstagen verkündet der Vorsitzende Richter das Urteil. Der Angeklagte Dr. O. wird freigesprochen. Er habe sich in keinem der 14 angeklagten Fälle strafbar gemacht. Der Haftbefehl gegen ihn wird aufgehoben. Zwar sei das Gericht zu der Überzeugung gelangt, Dr. O. habe in 6 Fällen die Falschangabe einer Dialyse veranlasst oder davon gewusst. Solche Manipulationen, betont der Richter, seien moralisch zu missbilligen. Zum damaligen Zeitpunkt seien sie jedoch nicht strafbar gewesen. Auch sei nicht nachweisbar, dass andere Patienten auf der Warteliste aufgrund der Manipulationen zu spät ein Organ bekamen und verstarben. Der Angeklagte habe zwar eine Umverteilung von Lebenschancen vorgenommen, jedoch keinen versuchten Totschlag begangen. Dr. O. habe sich zudem in mehreren Fällen über die Alkoholkarenzzeit hinweggesetzt. Dies sei jedoch rechtlich unerheblich. Alkoholiker pauschal von der Transplantation auszunehmen, verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz. Die Vorschrift der Bundesärztekammer sei verfassungswidrig. Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt sei Dr. O. vorsätzliche Körperverletzung mit Todesfolge anzulasten. In allen Fällen sei die Transplantation als heilwirksamer Eingriff vertretbar und gerechtfertigt gewesen. Die Staatsanwaltschaft hatte 8 Jahre Freiheitsstrafe und ein lebenslanges Berufsverbot für den Angeklagten gefordert und geht in Revision.
Auf Leben oder Tod. Die Konkurrenz der Transplanteure um Organe. Ein Feature von Martina Keller. Es sprachen Bettina Koth, Guido Lambrecht und Markus Klauk. Technische Realisation Peter Harsch und Theresia Singer. Regieassistenz Rami Hamse. Regie Gerrit Bohms. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2015.